So, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf unter euch heute Morgen, auch wenn es eben nicht ganz so viele sind, aber mir ist das eigentlich gleich. Ich freue mich an denen, die da sind. Und Gott ist auch da in unserer Mitte, das ist wunderbar. Wer von euch kennt die aktuelle Jahreslosung? Oha, schon passiert. Dann erübrigt sich die Frage, nehme ich an. Die aktuelle Jahreslosung heisst Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Mein Name ist Daniel Müller-Lutz. Ich vertrete heute am Morgen die Organisation Compassion. Compassion ist eben ein englisches Wort und heisst so viel wie Barmherzigkeit. Und das kommt in dem Spruch vor und darum ist das der Spruch, der das Jahr gilt, eigentlich für uns Programm. Ich finde das genial. Wir müssen gar nicht gross in der Bibel suchen. Es hat so vieles zu dem Thema Barmherzigkeit und Gott gibt uns den Auftrag, barmherzig zu sein. Also Gott gibt uns den Auftrag, mit Compassion dabei zu sein. Finde ich gut. Jawohl. Zu mir selber. Ich bin geheiratet mit der besten Frau, die es gibt. Also, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist sie wirklich. Und zwar oben links, also nicht unten, sondern die obere Hälfte, das ist meine Frau, Sheila. Und wir haben zwei Enkelkinder, also wir haben 5 Kinder. Und 2 Enkelkinder, also ich weiss, mir sieht man das nicht an, aber ist so, jawohl. Und das dritte ist unterwegs. Und ich freue mich sehr, dass es ihnen gut geht. Anna Sophia und Robin haben das glücklichste Heim. Sie dürfen wohlbehütet bei den Eltern sein, sie haben genug Nahrung, sie haben liebende Eltern, sie haben medizinische Versorgung, irgendwann können sie in die Schule, wenn sie alt genug sind. Sie haben ein perfektes Leben. Also Grundvoraussetzungen sind einmal gegeben, sie sind gesund und zweig und gefräsig. Wunderbar. Es gibt allerdings 385 Millionen, wenn die Schätzung etwa stimmt, Kinder auf der Welt, die es nicht so gut haben, die keine solchen total gute Möglichkeiten haben, wie wir sie hier in der Schweiz haben. Und das ist einfach wieder ein Grund, um zu sagen, hey Gott, wir sind dir so dankbar für das, was wir in der Schweiz haben. Einer von meinen Lieblingsversen aus der Bibel ist Psalm 103, wo es heisst, lobe den Herrn meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er hat uns so viel Gutes gegeben. Aber wir sollen auch die anderen nicht vergessen. Und darum, unsere Organisation ist dazu da, Kinder aus der Armut zu befreien, in Jesu Namen. Und zwar in Jesu Namen, das ist schon mal etwas ganz Wichtiges, weil Jesus muss für uns im Zentrum stehen. Kommen wir gerade noch dazu. Also, seit über 60 Jahren ist es unser Ziel, täglich mehr Kinder in Jesu Namen aus der extremen Armut zu befreien. Und eben unsere 3 Grundwerte, der erste ist einmal wenn er kommt, er kommt nicht. Habe ich etwas gemacht? Jetzt. Jesus im Zentrum. Jesus steht ganz klar im Zentrum. Wir sind eine ganz klar christliche Organisation, weil finanzielle und materielle Hilfe allein einfach zu wenig weit greift. Ich meine, Duno macht eine super Sache mit ihrem UNICEF und die machen ganz tolle Entwicklungshilfe und Arbeit. Es gibt sehr viele Organisationen wie das. Aber wenn Jesus nicht im Zentrum steht, dann heisst es ja auch in der Bibel, dann, wenn man nicht das Haus auf Fundament von Jesus baut, dann baut man nur sonst. Jesus gehört da rein. Und das hat auch einen anderen Grund. Wir arbeiten unter den armen Leuten. Armut heisst, also wenn man jetzt hier bei uns eine Umfrage würde machen, was heisst Armut? Dann würde man wahrscheinlich Antworten hören wie, man hat einfach zu wenig Geld und kann sich nichts leisten. Man hat zu wenig vor allem. Wenn man aber die armen Betroffenen selber fragt, da hat es so eine Umfrage gegeben von der Weltbank und die haben herausgefunden, dass 9 von 10 von denen von Armut Betroffenen etwas ganz anderes gesagt haben. 10% haben gesagt, zu wenig Geld, zu wenig Dinge. Das ist ihr Hauptproblem. 9 von 10 haben gesagt, sie haben Armut bedeutet für sie nicht nur Mangel an Dingen, sondern Wertlosigkeit. Du bist niemand. Du hast keine Chance, du hast keine Privilegien, du hast keine Möglichkeiten, du hast keine Perspektive, du bist wertlos. Ob du lebst oder stirbst, kümmert niemand. Im Gegenteil, du bist nur eine Last. Und die konstante Botschaft von der Armut heisst, du bist nichts und du kannst nichts und aus dir wird nie etwas. Und wir kennen Jesus. Kolosser 1, 27 heisst, Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Hoffnung, wenn wir die weitergeben können, das wissen wir, wo wieder geboren sind, wo Christen sind, wo an Jesus glauben, wenn wir die Hoffnung haben, dann sind wir lebendig geworden. Dann haben wir ein Ziel. Dann können wir leben. Dann haben wir Qualität. Sind wir mit einverstanden? Jetzt müsst ihr euch mal nicken, gell? Genau, danke. Schön, jawohl. Ja, ich muss zwischendurch checken, ob ihr noch da sind. Okay. Zweiter Punkt, Kinder im Blickpunkt. Kinder sind die, die am meisten von der Armut betroffen sind. Und das Kinder leiden einfach unter Ausbeutung, unter Missbrauch. Sie werden vergewaltigt, Kinderprostitution, Kindersoldaten, Menschenhandel, Vergewaltigung, haben schon gesagt, Teenager-Schwangerschaften. Man könnte noch vieles aufzählen. Kinder sind die, die am meisten von Armut betroffen sind. Und darum dienen wir den Kindern. Dort haben wir ein riesen Potenzial. Wenn wir ihnen dienen, dann dienen wir auch ihren Familien. Und dann können sie aus der Armut rauskommen und sie lernen Jesus kennen. Dritter Punkt, Gemeinde als Partner. Wir arbeiten ausschliesslich mit wiedergeborenen Christen weltweit zusammen. Es sind nicht irgendwelche Missionsableger irgendwo, wo man dann hingeht und einen Einsatz macht oder so. Nein, es sind Christen vor Ort, Gemeinden, wie der eine seid. Und die haben einen Kinderdienst. Kinderarbeit darf man ja nicht sagen, also ein Kinderdienst. Und die wollen den Kindern dienen, denen mit den Slums, denen, die nichts zu essen haben, denen, die Waisen sind, die auf der Strasse leben, die krank sind, die nicht in die Schule können, weil sie keine Schuluniform vermögen. Diesen Kindern wollen die dienen. Sie wollen sie lehren, sie wollen sie ernähren, sie wollen ihnen helfen, sie wollen ihnen Christus bringen. Und unsere Arbeit von der Schweiz aus und von anderen Ländern aus ist, dass wir sie unterstützen, um genau das zu tun. Und das sehen wir auf dem nächsten Bildli. Wir arbeiten insgesamt in 42 Ländern. In denen hier, das sind alle die Blauen. Natürlich, ihr könnt das bis hinterst lesen, ist mir klar, aber es geht jetzt da nicht so um die Einzelnen. In diesen Ländern haben wir 2,2 Millionen Patenkinder aktuell. Das sind ziemlich viele. Und in denen werden die Kinder betreut durch Kinderzentren. Nicht Kinderheim, sondern Zentren, wo die Kinder reinkommen, einmal in der Woche oder zweimal, dort innen ihr Programm haben und dann wieder heimgehen. Sie wohnen daheim. Aber sie werden dort unterstützt mit allem, was sie brauchen, inklusive ihrer Familie. Und die grünen Länder, das sind die Länder, wo die Unterstützung für die herkommt. Und das ist eigentlich eine super Art von Missionsarbeit, weil es ist minimaler Aufwand für uns. Wir können das daheim vom Sofa aus machen. Und maximale Wirkung. Es ist keine Reise involviert, es ist keine Sprachlehren involviert, keine Kulturlehre involviert und so weiter, kein Aufgeben vom Job und irgendwo etwas machen, sondern man kann hier etwas machen und durch denen wird es ausgeführt. Ist eine super Sache. Jawohl, jetzt eine Frage. Kennt jemand von euch eins von diesen Kindern? Wer kennt eins? Niemand? Okay, ich gebe noch geschwind Namen dazu. Irgendeines bekannt? Jawohl, welches? Sandra. Ruanda. Genau, Sandra in Ruanda, Mitte zunders, genau, jawohl. Schön. Also, um das Rätsel zu lüften, das sind die Patenkinder von der EMK Rotrest. Im 19. ist eine Mitarbeiterin von mir schon da gewesen. Ich wäre gerne selber gekommen, habe mich doppelt gebucht. Also, ist eine Mitarbeiterin gekommen. Und wo sie da den Gottesdienst hatte, hat es schon mal ein paar Patenschaften gegeben. Und dann später ist der Tobi Meier gekommen. Das war, glaube ich, anfangs das Jahr mal gewesen. Und er hat das auch vermittelt. Und da sind mittlerweile 12 Kinder, die von eurer Gemeinde, also von Leuten individuell aus eurer Gemeinde, unterstützt werden. Und das ist grossartig. Also ich möchte euch ganz, ganz herzlich danken, jetzt halt diesen Dir, jawohl, und die anderen, die jetzt halt nicht da sind, aber euch als Gemeinde, ihr seid grossartig, ihr seid phänomenal. Was ihr umsetzt in all diesen Ländern, durch die Kinder, ist ganz toll. Umso mehr freut es mich eigentlich, dass heute nicht so viele da sind, die schon Patenkinder haben. Weil dann, der wissen meine Gedanken. Okay, gut. Wir tun genau monitorisieren, ist das ein deutsches Wort? Überwachen, was mit diesen Kindern passiert in diesen Zentren. Sie haben bis dato, Stand heute am Morgen, 7384 Stunden in den Kinderzentren verbracht. Das ist, wäre ein bisschen mehr, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, weil während der Pandemiezeit hat man sie daheim müssen besuchen. Sie haben nicht ins Zentrum dürfen kommen. Wir haben geschaut, dass ihre Familie genug zu essen haben, medizinische Versorgung haben, dass sie können lernen und so weiter. Und sie haben, 923 Mahlzeiten in den Kinderzentren bekommen, respektive heimgeliefert worden. Sie haben 13 Bibeln bekommen und sie haben 14 medizinische Untersuchungen bekommen. Insgesamt. Sie haben, und das ist jetzt noch schön, in den letzten 12 Monaten 21 Briefe geschickt an Paten von hier und 25 Paten haben Briefe zurückgeschickt. Und das ist ein schönes Verhältnis, dass eigentlich Paten mehr schreiben als Kinder. Das ist genial. Also könnt ihr das ausrechnen, es gibt etwa 2 Briefe im Jahr. Und wenn man das macht, dann kann man einem Kind wirklich nachhaltig die Unterstützung geben, die es braucht. Gut, so eine Patenschaft, muss ich auch noch sagen, kostet 42 Franken im Monat. Das heisst, wenn man es abrechnet, ist das 1,40 Franken pro Tag. Für eine Familie zu retten, die weniger als 1,90 Franken Schweizer Wert zum Überleben pro Tag hat. Das ist eigentlich krass. Mit 1,40 Franken pro Tag, das merken die meisten von uns nicht einmal, ob jetzt der fehlt oder nicht. 42 Franken im Monat. Ja, klar, wir müssen auch schauen, aber merkt man das wirklich bei unserem Reichtum? Ja, was so eine Patenschaft allerdings für die andere Seite bedeutet, für ein Kind, das so eine Patenschaft überkommt, das sehen wir jetzt in einem ganz kurzen Filmclip. Ich nehme euch kurz mit nach Indien.
In einem Slum zu leben, ist so wie als Frosch in einem Brunnen zu leben. Für dich existiert kein Leben außerhalb. Aber Veränderung ist möglich. Ich weiß das, weil ich es selbst erlebt habe. Als kleiner Junge habe ich Menschen gesehen, die verhungert sind, Menschen, die litten, Menschen, die machtlos waren und sich nicht selbst helfen konnten. Als ich Teenager war, starb mein Vater an Malaria. Eines Tages hat sich für mich und meine Familie alles verändert. Ich habe durch Compassion einen Paten bekommen. Es war aufregend, ins Kinderzentrum zu gehen. Jeden Tag haben wir gutes Essen bekommen und lernten Fähigkeiten fürs Leben. Wir haben gesungen und getanzt. Es war ein sehr glückliches Umfeld und wir fühlten uns geliebt. Ich habe meinen Paten nie persönlich getroffen, aber er hat mir regelmäßig Briefe geschrieben. Er hat mir geschrieben, dass er mich liebt, für mich betet und ich ihm wichtig bin. Dadurch fühlte ich mich geliebt und wertvoll. In meinem Viertel mit 10.000 Menschen war ich das erste Kind, das zur Schule gehen konnte. Ich erinnere mich gut daran, wie ich meinen Eltern beigebracht habe, ihre Namen zu schreiben. Normalerweise ist das ja andersrum. Compassion hat mir ein Stipendium ermöglicht. Dadurch konnte ich zur Universität gehen. Und im Dezember 2014 habe ich mein Masterstudium in internationaler Betriebswirtschaft mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich bin nun selbst Pate. Ich freue mich darauf, ihr Briefe zu schreiben, sie zu unterstützen und mit ihr gemeinsam zu sehen, wie sie aufblüht und sich und ihre Familie aus der Armut befreit. Um ehrlich zu sein, es ist beängstigend, darüber nachzudenken, wie mein Leben ausgesehen hätte und wo ich jetzt sein würde, wenn er sich damals nicht entschieden hätte, mein Pate zu werden.
Johnny in Indien ist gerettet worden, weil Leute in seinem Umfeld Erbarmen hatten mit ihm. Compassion. Herzliches Erbarmen. Und weil Menschen an einem anderen Ort in der Welt eine Patenschaft übernommen haben, weil sie das Dossier gesehen haben, mit dem Kind, mit dem Bildchen drauf und ihren Namen darunter gesetzt haben. So einfach. Und das kann daraus werden. Es ist fantastisch. Und es zeigt für mich so klar, die Art, wie wir als Leib Christi international zusammenarbeiten können, um Grosses zu erreichen. Patenschaften sind ein schöner Ausdruck von dem. Habt ihr gewusst, dass etwa jeder 10. Bibelvers mit Gerechtigkeit und Armut zu tun hat? 10% der Bibel. Also, ich kann jetzt nicht einfach durchgehen und sagen, das ist Nummer 10, Nummer 20 und Nummer 30. Die haben dann etwas mit Armut oder Gerechtigkeit zu tun, sondern durchschnittlich in der ganzen Bibel. Und wenn man das Lukas-Evangelium anschaut, zwischen der Taufe von Jesus und der Kreuzigung, ist sogar in der 5. Vers. Es ist enorm, die Dichte von dem Thema in der Bibel. Und wenn wir bibeltreue Christen sind, dann dürfen wir das nicht ignorieren, wenn 10% von dem Thema handeln. Und darum vertrete ich auch die Sache sehr gern heute am Morgen, weil ich habe lang eigentlich gedacht, Armut und die Reichen in der Bibel, die werden ja irgendwie erwähnt, aber was hat das mit mir zu tun? Und ich einfach darüber weggelesen. Und seit ich bei Compassion bin, habe ich gemerkt, das geht mir auch an. Ich predige auch mir selber. Barmherzigkeit den Armen gegenüber ist der Herzschlag von Jesus. Und eine von seinen absolut wichtigsten Eigenschaften. Und darum sind Christen barmherzig. Das ist eine Eigenschaft von uns, die eigentlich sollte einfach bei dem vorhanden sein. Und Jesus redet ja auch immer wieder drüber. Manchmal an ganz seltsamen Stellen, zum Beispiel in der Endzeitrede. Wo stehen die Endzeitreden von Jesus? Weiss das jemand? Stille? In der Bibel. Genau, in der Bibel. Matthäus 24, 25. Um das Ganze ein bisschen in Kontext zu setzen, Jesus wird gefragt von seinen Jüngern, was passiert, wenn du wiederkommst? Und er tut die Frage beantworten mit ein paar Details, wo dieselbe Zeit oder auch spätere Zeit angehen, und er bringt 3 Gleichnisse. Und in diesen 3 Gleichnissen geht es immer um genau eine Sache. Er sagt, seid parat. Seid parat. Das ist so seine eindringliche Botschaft dort. Seid parat für den Moment, wenn ich wiederkomme. Das ist seitdem aktuell für uns. Heute noch viel mehr als dort mal. Und nachher kommt die Stelle, wo es eigentlich darum geht, dass alle Völker vor Jesus versammelt sind und er hat seine Rede. Was wird er an dem Punkt sagen? Was ist das Wichtigste für ihn absolut, wo alle Menschen von allen Zeiten müssen hören? Was könnte das sein? Lesen wir mal nachher in der Bibel. Was ist Jesus so fest auf dem Herzen? Matthäus 25 vom Vers 31 an. Da steht, wenn aber der Menschensohn, also Jesus, in seiner Herrlichkeit kommen wird, und alle heiligen Engel mit ihm. Wenn ich mir das vorstelle, die Show, die das wird geben. Hey, da ist Weihnachten mit den Hirten auf dem Feld und die paar Engel dort eine kleine Darstellung gewesen. Alle heiligen Engel mit ihm. Und alle Welt wird es sehen. Dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen und vor ihm werden alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander trennen, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken trennt. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten und die Böcke zu seiner Linken stellen. Und dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Aha, da sind Schafe identifiziert als die Gesegneten des Vaters, die Geretteten, die Erlösten. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch von Grundlegung der Welt an bestimmt ist. Und ihr Lieben, das ist doch der Moment, wo wir darauf warten, oder nicht? Wenn Jesus wiederkommt, habt ihr die Hoffnung noch? Jesus kommt wieder. Und wenn er wiederkommt, dann wird er uns einladen in sein Reich hinein und sagen, so, jetzt ist definitiv, jetzt ist das Reich Gottes vollständig da. Jetzt dürft ihr in den Himmel zu mir kommen, jetzt dürft ihr in meiner Gegenwart sein. Und er wird dir sagen, du guter und treuer Knecht, komm rein, du bist über wenig treu gewesen, ich werde dich über vieles setzen. Auf diesen Moment warten wir doch, oder nicht? Ja, ein bisschen Begeisterung, hallo. Gut, jawohl. Also ich warte drauf, sehnlichst. Ich freue mich auf den Moment. Okay, dann geht der Text aber weiter. Kommt etwas ganz anderes. Dann sagt Jesus, Vers 35, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ja, was hat jetzt das mit dem zu tun, Jesus? Fahrt weiter. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen. Ihr seid zu mir gekommen. Und dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich bekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Mit anderen Worten, Jesus, keine Ahnung von was, dass du da redest. So geht es doch manchmal. Wir verstehen Jesus einfach nicht. Dann kommt aber die Erklärung, dann sagt er, der König wird antworten und ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr für einen von diesen meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr für mich getan. Aha, wenn wir den Armen dienen, den Bedürftigen, dann dienen wir Jesus. Jetzt ist klar, okay, also Jesus, du sagst, wenn wir den Armen dienen, dann dienen wir dir, dann ist das Dienst an dir, du bist Gott, also das ist das Dienst an Gott, gleich Gottesdienst, und das ist nicht am Sonntagmorgen. Ja, das ist Gottesdienst. Und wisst ihr was? Die Art von Gottesdienst, das ist im Fall ganz cool. Die erfordert nicht einmal ein Theologiestudium. Die kann nämlich jeder machen. Wir alle können Gottesdienst machen unter der Woche. Und dann geht der Text weiter. Und Jesus vertreibt die ganze Sache als negativ und sagt, die anderen, die haben das und das und das alles nicht gemacht. Und dann sagt er, und was ihr einem dieser Geringsten, ohne Brüder, sind nur noch die Geringsten, nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Das war die Unterlassungssünde. Okay? Also, so weit einmal der Text. Jetzt müssen wir aber ein bisschen abgrenzen. Um was geht's oder geht's nicht? Es geht mal ganz klar nicht darum, dass die Menschen, die anderen helfen, gerettet werden und die, die anderen nicht helfen, verloren gehen. Sind ihr so weit einverstanden? Gut. Weil, sonst müsste ich rufen wie der Paulus im Galaterbrief, dann wäre ja Christus vergeblich gestorben. Nein, unsere Rettung basiert ganz allein und ausschließlich auf dem Kreuzestod von Jesus. Ich habe vorher das Plakat hergestellt und gesagt, nein, das muss da rüber, weil das Kreuz muss man sehen. Jesus ist das Zentrum. Unsere Rettung basiert auf Jesus, seinem Opfertod und unserem Glauben an ihn, unserer Nachfolge. Das ist alles. Aber was sagt denn Jesus da? Mit diesen ganzen guten Taten, was soll denn das? Es geht darum, dass hier die beiden Gruppen beschrieben werden. Ihre DNA wird quasi aufgeschlüsselt. Und uns interessiert natürlich DNA oder Beschreibung von den Geretteten, von den Erlösten, oder? Das ist Jesu Herzensanliegen. Also wenn du für das Ehepaar, das nicht zum Haus auskommt, gehst einkaufen. Oder wenn du den Nachbarn mit ihrer grossen Not zulässt, wenn du für eine kranke Kollegen bettest und ihm die Hände auflässt, wenn du der arbeitslosen Familie nebenan zwei Packungen Lasagne bringst. Dann sind das auch so Sachen wie Dienst an den Bedürftigen. Wenn du Kleider, ich weiss nicht, was der mit euren alten Kleidern macht, rühren die in Güssel. Wenn ihr sie nicht mehr braucht. Nicht, hä? Wo kommen die her? In einen Sack. Schön. Güsselsack. Nicht? Was für einen? Kleidersammlung. Ah, und was passiert mit dem? Ich sehe nicht genau, wer redet, aber wegen der Maske. Aber es wird weitergeben. An wer? Irgendwelche Leute, die bedürftig sind, irgendwelche in anderen Ländern, die nackten Kleiden, hä? Genau. Das ist doch genau das, was Jesus gesagt hat. Die nackten Kleiden. Und für uns ist das so etwas von selbstverständlich. Da diskutieren wir doch nicht einmal gross drüber. Das ist doch logisch, dass wir das machen. Aber wisst ihr was? die Sachen, die für uns so wenig Bedeutung haben und so logisch, so automatisch sind, wie eine Kleidersammlung. Von uns werden die schnell vergessen, aber der König von allen Königen wird die niemals vergessen in Ewigkeit und wird uns am Ende der Zeit öffentlich dafür ehren. Ist das nicht grossartig? Das ist unser Herr. Er sieht die kleinsten Sachen, die du am irgendeinen lieb tust. Und er ehrt dich dafür, öffentlich. Okay. Den Armen gut zu tun. Den Armen das Evangelium bringen. Jesus hat eigentlich schon mit dem angefangen. Oder? Sein ersten öffentlichen Auftritt, Synagoge, Nazareth, hat er Jesaja Schriftrollen bekommen und hat angefangen zu zitieren. Jesaja 61. Und dann sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt oder gesalbt, gute Botschaft zu bringen den Bedürftigen, den Armen, genau. Sie sind schon dort bei Jesu absolut erstem öffentlichen Auftritt, ganz klar im Zentrum gewesen. Und erlaubt mir geschwind eine Frage. Könnte es sein, dass der gleiche Geist Gottes, wo Jesus dort mal gesandt hat, um den Armen gute Botschaft zu bringen, auch der Geist Gottes ist, der heute in uns lebt? Schüttelt niemand den Kopf? Okay, sind wir einverstanden? Gut. Könnte es sein, dass der Geist Gottes, wo Jesus beauftragt hat, den Armen zu dienen, heute den gleichen Auftrag ebenfalls noch mal gibt? Könnte auch sein, he? Also einfach mal, so, könnte vielleicht sein. Okay. Wir sind ja eins mit Christus. Wir gehören zusammen. Was Jesus bewegt, bewegt auch uns, weil wir seine DNA haben. Es ist der gleiche Heilige Geist in uns. Wir werden täglich verwandelt in Jesu Bild, heisst es in der Bibel. Wir haben den Sinn Jesu, sagt die Bibel sogar. Sein Charakter färbt auf uns ab und sein Anliegen wird zu unserem. Und darum ist es ja eigentlich auch klar, wenn Barmherzigkeit für ihn so wichtig ist, dann fließt aus dem erlösten Charakter automatisch Barmherzigkeit und Grosszügigkeit. Das ist unsere DNA als Christen. So sind wir. Und je mehr wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, umso mehr kommen die Sachen zum Vorschein. Das nennt sich dann Frucht des Geistes. Also Barmherzigkeit und Grosszügigkeit den Armen gegenüber ist ein Zeichen von geistlicher Gesundheit und geistlicher Reife. Da können wir uns selber prüfen, wo stehen wir da drin. Christen sind nicht hartherzig, sondern barmherzig. Das sehen wir natürlich auch immer wieder in vielen Geschichten bei uns. Also, ich habe hier kürzlich eine Geschichte aufgabelt von einem Mädchen, ein 13-jähriges Mädchen in Äthiopien. Sie heisst Jerosin. Sie ist auf dem Schulweg entführt worden. Sie hat ja dem Tag Schule gehabt, am nächsten Tag wäre sie ins Kinderzentrum gegangen. Obwohl es illegal ist, in Äthiopien hat sie sollen verheiratet werden mit einem Mann, der etwa dreimal so alt war wie sie. Und es ist relativ klar geworden, gleich mal, dass sie entführt worden ist und dass eine Hochzeit vorbereitet wird. Der Leiter von dem Kinderzentrum, die haben irgendwie 350 Kinder in dem Zentrum, der hat gemerkt, dass die Jerosin fehlt. Schon mal das ist erstaunlich. Und was hat er gemacht? Er hat sofort Leute organisiert, die beten, dass die Jerosin freigelassen wird. Er hat Leute organisiert, die einen Suchtrupp losgeschickt haben, er hat Polizei alarmiert, Fahndungen. Und er selber ist zu dem Ort gegangen, wo sie gewohnt hat, sie hat bei ihrem Grossvater gewohnt, hat sich mit dem zusammengetan und ist persönlich auf die Suche gegangen. Der Abdi ist ganz klar der Überzeugung gewesen, ich will das Kind finden, das kann nicht sein, dass die Jerosin zwangsverheiratet wird. Mit einem älteren Mann. Man hat gesucht, die Suche ist erfolglos geblieben, aber der Abdi hat nicht aufgegeben. Und irgendwann, nach 3 Monaten, hat sein Telefon geläutet. Er hat es abgenommen, die Jerosin war dran. Sie hat in all diesen Hochzeitsvorbereitungen innen können, irgendwo sich ein Telefon schnappen, hat sich noch einmal verstecken und hat ihm angeläutet. Zusammen haben sie dann einen Fluchtplan geschmiedet und am nächsten Tag ist er sie am vereinbarten Treffpunkt abholen, zur Polizei gebracht, ins Spital gebracht, zur Untersuchung. Es ist alles gut. Das Interessante ist, Jerosin hat nicht ihrem Grossvater angerufen. Die Erosin hat auch nicht der Polizei angerufen, sondern die Erosin hat am Abdi vom Kinderzentrum angerufen. Warum? Weil sie gewusst hat, das sind Christen. Das ist ein Christ. Und bei den Christen findest du Barmherzigkeit. Auf die Barmherzigkeit der Christen kannst du dich verlassen. Kann man sich auch auf uns verlassen? Wir gehören zusammen, wir sind ja ein Leib. Ich weiss nicht, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte von Paulus, 1. Korinther 12, wo er da so beschreibt mit dem Leib Christi, oder wie das alles so funktioniert. Der Arm kann nicht zum Auge sagen, du gehörst nicht dazu und so. Ist das bekannt? Okay. Aber ich möchte euch das jetzt gleich noch mal ein bisschen, einfach noch ein bisschen darstellen. Darf ich? Okay. Ich habe ein Sackmesser hier. Schweizer Sackmesser, Victorinox, hä? Und das halt. Gestern habe ich übrigens noch Eierschwimmli damit geschnitten, die wir gefunden haben. Jetzt schon. Okay. Aber das halt wirklich. Also mit dem muss, muss man aufpassen. Ah nein, kein Problem. Alles gut. Mach es wieder zu. Sicherheit first. Aber jetzt mal angenommen, ich hätte mich da geschnitten. Was wäre passiert? Mein linker Daumen hätte ich auf den linken Zeigefinger gedrückt. Mein linker Arm wäre aufgegangen, zum weniger Blutdruck haben, weiss auch nicht, irgendwie, der kennt das, oder? Und, wenn ich jetzt mal, jetzt wollte ich sagen, wenn ich daheim im Büro wäre, aber ich weiss nicht, wieso, dass ich daheim im Büro mit einem Sackmesser spielen sollte, aber jetzt mal angenommen, es wäre so, gut. Denn meine Beine hätten sich gestreckt, mein Stuhl wäre hinten geruggelt, der hat nämlich Ruggeli, und dann wäre ich langsam zur Tür gelaufen, hätte ich mit der rechten Hand aufgetan, weil die linke ist immer noch da oben. Rechts, sie geht nämlich so auf, ist ein bisschen kompliziert, aber dann wäre ich raus zur Tür und dann alles wohl koordiniert, mein Körper funktioniert und läuft mir dort her. Dann wird mein Mund aktiv, ich rufe Schatzi, wo haben wir die Pflasterli? Meine Ohren werden aktiv, kein Schatzi rum, okay, selber denken, Hirn einschalten, wo sind die Pflasterli? Okay, die Stegen ab, ich gehe die Stegen ab, bis ins untere Badezimmer und übrigens unterwegs auf der dritten Stufe kann der Fuss nicht sagen, weisst was, was geht mir nicht an, ich habe keine Lust, im Büro ist schön warm, da ist so blöd, högerig, ich gehe wieder zurück ins Büro, ich mache da nicht mit. Wenn der rechte Fuss das gesagt hat, wäre ich Stegen abgefallen. Okay, komme ich da unten an, wieder die Türen auf mit der rechten Hand, die geht eben auch den falschen Weg auf und nachher muss man da das Badezimmerkästchen auftun, die linke Hand immer noch da oben, die Pflasterchen raussuchen, einhändig, das Ganze auftun und die Dinger da wegnehmen und dann das Pflasterchen da draufkleben. Mann, was für eine Riesenorganisation. Was hat mein Kopf da alles müssen für Synapsenbilder und Stromstöße geben, die richtigen Nerven und Muskeln und Blutbahn und Zähne, ich bin kein Mediziner, ihr merkt es. Aber der spürt auf was ich raus will. Der Körper ist eine Einheit. Und der funktioniert auf der Basis von absolutem und sofortigem Gehorsam dem Hirn gegenüber. Das Hirn hat mir gesagt, da brauche ich ein Pfästchen drauf. Und er hat alles zusammen koordiniert mitgeschafft. Jetzt ist die Frage, geht das beim Leib Christi auch so? Wir sind ja der Leib Christi und Jesus ist das Haupt. Im Haupt sind die Hirnströme, werden die ganzen Synapsen da gebildet. Die Befehle gehen raus im ganzen Körper. Jesus hat Befehl gegeben. Wir sind der Leib. Funktionieren wir so? Aufgrund von absolutem und sofortigem Gehorsam. Tatsache eins ist, dass es normalerweise in der Lokalgemeinde ganz gut funktioniert, sich um die Bedürftigen zu kümmern, oder? Wenn es dem Hanni nicht gut geht, dann kommt das Betli und sagt, du Hanni, schau, ich koche heute für dich, du musst nicht, kannst dich zurücklehnen. Wenn es irgendwelche Hannis und Betlis bei euch? Okay. Oh, ja. Bist du das Hanni oder das Betli? Betli, okay. Das Betli kommt ja und hilft dem Hanni. Du hast eine gute Tellerwelt, jawohl. Aber es gibt nicht nur Hannis und Betlis hier in Rotrist. Es gibt sie auch in Burkina Faso, in Bolivien, in Bangladesch. Es gibt sie weltweit. Und unser Nächster ist nicht mehr einfach der, den wir vor der Nase haben, sondern wenn die Bibel über den Nächsten redet, heute in unserer globalisierten Welt, ist mein globaler Nächster ebenso mitgerechnet. Tatsache 2, also das 1 ist, in der Lokalgemeinde funktioniert es gut, wir sollten aber grösser denken. Tatsache 2 ist, wir gehören zu den Reichen. Das kann man jetzt drehen und kehren, wie man will. Also, ich meine, für uns heisst ja reich, ich weiss nicht, wie ihr das würdet definieren, aber reich heisst für uns eigentlich mehr haben, als ich habe. Oder? Die anderen, die haben einen Swimmingpool. Und die haben 2 Auto. Und die können 2-mal im Jahr in die Ferien. Die sind definitiv reicher als ich. Wenn man es so vergleicht, mag das sein. Aber, tun wir mal ein bisschen weltweit vergleichen. Mach geschwind eine Umfrage. Muss wieder mal checken, ob ihr noch wach sind. Also, wer von euch hat etwas vorrätig zu essen daheim? Darf ich mal Hände sehen? Ja, also ziemlich alle, hä? Gut. Wer von euch hat letzte Nacht an einem sicheren, geschützten Ort schlafen können? Jawohl, sind auch alle. Gut. Wer von euch hat, ja, das sehe ich eigentlich, da muss ich nicht gross schauen, wer von euch hat Kleider am Leib? Jawohl, das sind auch alle. Gut, merci vielmals, sind wir dankbar, gut. Wenn ihr diese 3 Fragen habt, können wir mit Ja beantworten. Und das kann ich auch. Dann sind wir reicher als 75% der Weltbevölkerung. Wenn wir ein Einkommen von 2200 Franken im Monat haben, dann gehören wir zum reichsten 1% der Weltbevölkerung. Wir müssen das einfach einmal irgendwo sehen. Und den Vergleich begreifen. Und das bringt die Verantwortung mit sich. Gott hat ja auch gewisse Vorgaben gemacht in der Bibel, was mit Geld passieren soll. Ich meine, die sind da im 10. Haus, oder? Das heisst doch so, oder? Da kennt ihr ja die Geschichte. Im Alten Testament haben sie es doch einfach gehabt, oder? 90% haben sie für sich dürfen behalten. Wow! Und 10% haben sie abgegeben. Okay. Aber 90% hat ihnen gehört. Grossartig. Und jetzt, im Neuen Testament ist es ein bisschen anders. Wenn ihr habt mal, ich gehe jetzt mal davon aus, ihr habt euch ein Leben Jesus gegeben, oder? Wie man so sagt. Die Führung von eurem Leben ihm anvertraut. Was heisst das? Das heisst, meine Zeit gehört ihm. Das heisst, wo ich herfahre mit meinem Auto, das gehört ihm. Das heisst, meine Beziehungen, meine Verwandtschaft, unsere Kinder, meine Ehe, meine Interessen, das gehört alles ihm. Heisst das auch, dass mein Geld ihm gehört? Könnte sein, hä? Und könnte es sein, dass denn Jesus sagt, ja, das Geld gehört eigentlich mir und ich möchte gern, dass du das so verwaltest, wie es für mein Reich Sinn macht. Wenn wir unser Leben Jesus gegeben haben, dann gehört das dazu, ihr Lieben. Das sage ich mal mir selber. Und dann müssen wir uns fragen, gehe ich richtig mit dem Geld um, das Gott mir anvertraut hat? Wir sollen gute Verwalter sein, wir sollen Schätze im Himmel sammeln, wir kennen all die Bibelverse, aber letztendlich ist es Gottes Geld. Und die Frage ist also nicht, wie viel von dem Geld, das du schon weitergehst an irgendwelche Organisationen oder Missionswerk oder was auch immer, oder den Nächsten in der Nähe, die selber Probleme, finanzielle Nöte haben, sondern wie viel von Gottes Geld kannst du mit gutem Gewissen für dich selber zurückhalten? Das ist effektiv die Frage. Und das predige ich übrigens auch mir selber. Wie alles da. Gehe ich richtig mit dem Geld um, was Gott mir gegeben hat, was mir anvertraut hat? Natürlich dürfen wir Ferien machen. Natürlich dürfen wir ein Auto haben. Natürlich, wenn es längt, können wir sogar einen Swimmingpool im Garten haben. Er sagt nicht, wir dürfen uns nicht freuen an dem. Es ist ein Segen, oder es soll zum Segen sein, zumindest. Und wir dürfen uns daran freuen, sagt die Bibel auch. Aber wir sollen auch grosszügig weitergeben können. Und unser Herz soll nicht an dem Geld hängen, sondern daran seinen Willen zu tun. 2 16-jährige Zwillinge in Uganda sind schwerst unterernährt gewesen. Manchmal hat die Familie mehrere Tage nichts zu essen gehabt. Sie haben dann Blätter von den Bäumen gegessen, um zumindest ihren Verdauungstrakt irgendwie in Gang zu halten. Was ich an solche Leute sehe, und das geht einem wirklich als Lebige, das vergiss ich einfach nicht mehr. Compassion hat ihn davon gehört, die zwei Jungs sind in das Patenschaftsprogramm aufgenommen worden, haben regelmässig Mahlzeiten bekommen. Die ganze Familie konnte profitieren. Aber bevor das Ganze in das Laufen gekommen ist, sind Compassion-Mitarbeiter vor Ort gewesen und haben geschaut, erfüllen die wirklich Kriterien von der extremen Armut. Von weniger als 1,90 Franken pro Tag. Und sie haben es erfüllt, tatsächlich. Und die haben sie so verschiedene Fragen gestellt. Eine von diesen Fragen war an die Mutter, die täglich gekämpft hat, dass ihre Kinder irgendetwas zu essen bekommen. Und wenn es nur ein Krümmel irgendetwas war. Sie haben die Mutter gefragt, was würdest du Jesus fragen, wenn er jetzt eine Person vor dir stehen würde? Und die Frau hat nicht lange überlegt. Sie hat gesagt, ich würde ihn fragen, gefällt dir die Art und Weise, wie ich dir nachfolge? Also für mich ist das sehr bewegend. Ich frage mich, hat die die gleiche Frage? Oder gefällt Gott die Art und Weise, wie ich ihm nachfolge? Wie ich mit dem, was er mir gegeben hat, umgehe? Warum meint ihr, hat Jesus uns so gesegnet in der Schweiz? Liegt das an der Präambel in der Bundesverfassung? Oder liegt es daran, weil wir so geschaffige, fleissige Leute sind? Also ich weiss sehr, sehr viele Leute, die arbeiten mehr wieder 8 Stunden pro Tag, mehr wieder 5 Tage in der Woche und hören nicht mit 63 oder 65 auf arbeiten, sondern arbeiten, bis sie tot sind. Apropos Fleiss. Es langt nicht an dem. Es ist nichts anderes als Gnade. Gnade Gottes, wo uns das grosse Geschenk beschert hat. Und was wir daraus gemacht haben, ist auch noch etwas. Aber grundsätzlich, dass wir die Möglichkeiten haben, ist Gnade. Aber vielleicht müssen wir nicht fragen, warum hat Gott uns so gesegnet, sondern wozu hat Gott uns gesegnet? Wozu, dass wir anderen abgeben können, weil er hat eigentlich genug geschaffen, dass es für die ganze Welt reicht. Und wenn wir so konkret helfen können mit so einer Patenschaft, eine Familie evangelisieren und aus der Armut heraus befreien, und das hat dann Wirkungen, Auswirkungen, Rippeleffekt. Dann müssen wir uns doch nicht zweimal überlegen. Wenn du so ein Kind vor dir siehst auf der Strasse, dreckig, fliegen um ein Haus, ums Gesicht herum, und verletzt und Lumpen angelegt und halb abgemagert, dann wirst du doch keinen Moment zögern, wenn du etwas im Sack hast, um dem etwas zu essen zu geben. Jetzt haben wir aber die Kinder nicht gerade direkt vor uns, sondern sie sind irgendwo. In Bangladesch, in Bolivien, in Burkina Faso. Die Frage ist, lassen wir unser Herz trotzdem bewegen? Vor 3 Jahren habe ich die Dominikanische Republik besucht und ich habe nicht schlecht gestaunt. Wir sind dort eingeladen worden zum obersten Chef von der Telekom von der Dominikanischen Republik. Wir haben dort auf so Sofas Platz genommen, und er ist reingekommen, hat da gesmiled von einem Ort zum anderen, und wir haben gedacht, oh, was kommt jetzt, oder? Dann sagt er, hört, liebe Leute, ich bin selber in einem Slum aufgewachsen. Und Compassion hat mir eine Patenschaft ermöglicht. Und aufgrund von dieser Patenschaft konnte ich eine Computerschulung machen. Und dann konnte ich ausbilden. Und jetzt bin ich da, ich bin aufgestiegen, und jetzt bin ich da der Chef von der Telekom vom ganzen Land. Das ist, weil Compassion mir geholfen hat. Und aus lauter Dankbarkeit hat sich der Mann entschieden, jedem Compassion-Patenkind in der Dominikanischen Republik eine PC-Schulung zu ermöglichen. Er sagt, Gott hat mich so gesegnet, ich will von dem weitergeben. Und das ist vielleicht eine Frage, die wir uns auch stellen können. Wie fest hat Gott mich gesegnet? Was kann ich? Was will ich davon weitergeben? Also ich kann von dem Menschen etwas lernen. Warum ist das so weit gekommen? Weil irgendwo in irgendeiner Gemeinde so ein Dossier aufgelegen ist mit so einem Bübli drauf. Und aus der Dominikanischen Republik. Und irgendjemand hat das Dossier genommen und da hinten seinen Namen drauf da und gesagt, ich will das Kind unterstützen. Und das ist daraus geworden. Und jetzt unterstützt er so viele. Es hat einen Multiplikationseffekt. Jetzt sehe ich gerade, meine Zeit ist abgelaufen. Aber wer gibt mir noch eine Minute? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht Minuten. Das reicht. Dankeschön. Nein, ich habe gar nicht mehr so lange. Okay. Ich möchte noch geschwind etwas sagen da, zu dem da. Das habe ich gerade in der Hand gehabt. Meine Frau und ich, wir haben vor 10 Jahren gesagt, wir möchten gerne unseren Traum erfüllen. Wir möchten einmal mal 3 Monate nach Amerika. Wir machen ein Sabbatical. Und wir haben 10 Jahre darauf gespart. Und dann irgendwann im 9. Jahr haben wir gesagt, du, also jetzt müssen wir langsam ein bisschen zurückhaltend sein mit unserer Grosszügigkeit den Leuten gegenüber, die da immer Hilfe brauchen. Wir haben 2 Kinder, die im vollzeitlichen Dienst sind. Wir haben einen christlichen Bücherladen in Schütz, wo wir unterhalten, wo wir führen. Der ist nicht von einer Gemeinde getragen. Wir haben Leute um uns herum, die in der Sozialhilfe sind, wir geben Lebensmittelpackungen. Wir haben so viele Sachen. Und wir haben 7 Patenkinder. Also irgendwann ist, wenn wir das Ziel erreichen wollen und in das Sabbatical gehen, dann müssen wir irgendwo ein bisschen kürzer treten. Dann müssen wir aufhören, ständig so grosszügig zu sein. Haben wir uns gesagt. Ich weiss, das ist nicht so christlich, aber das ist echt so. Ja, und dann habe ich für den nächsten Gottesdienst die Kinderdossier parat gemacht und dann kommt das da. Und ich schaue das an und sage, hab meiner Frau gerufen, du Sheila, komm mal geschwind. Sie kommt, schaut in den PC rein und sieht das Mädchen und sagt, jö, wie herzig, jö, also von Kenia, ja, dort sind ja unsere anderen Patenkinder schon und wie heisst das? Sheila Daniel. Meine Frau heisst Sheila, ich heisse Daniel. Ich meine, wie deutlich kann Gott noch reden, oder? Herr, wir möchten in ein Sabbatical, wir haben das Geld nicht. Und Gott hat gesagt, da. Okay, wir haben ein 80 Patenkind. Und wisst ihr was? Gott hat uns gesegnet. Wir haben ein Sabbatical können. Und wir sind 3 Tage vor dem Lockdown wieder zurückgekommen. Das war genau so geplant von Gott. Wir haben es mega toll gehabt und das Geld hat sogar noch gelangt, dass wir jemand anderem in Not noch haben können helfen, der gerade irgendwie das Problem gehabt hat. Gott ist sowas von gnädig gewesen mit uns. Und das ist mit jedem, wo gern gibt. Weil es gibt ja das christliche Sprichwort, oder? Es steht nicht so in der Bibel, aber es ist absolut wahr. Sagen kannst du nur behalten, wenn du ihn weitergibst. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Und wer noch kein Patenkind hat, heute am Morgen, der lade ich ein. Tun dich investieren in so ein Patenkind. Tun so ein Dossier ausfüllen, vielleicht liegt die finanzielle Möglichkeiten auch so drinnen, dass 2 oder 3 drinnen liegen. Und gebt einem so einem Kind eine Chance. Und holt es aus der Armut raus. Gebt dem Kind eine Chance, dass er es und seine Familie kann Jesus kennenlernen und aus der Armut rauskommen. Und, wir erwarten etwa 2-mal im Jahr einen Brief an die Kinder. Die kann man auf Deutsch schreiben, die werden auch übersetzt in die jeweilige Sprache. Man kann die online schreiben oder sonst irgendwie, das kommt alles an. Und selbstverständlich, das muss ich auch noch sagen in der Schweiz, man kann die Patenschaften natürlich von den Steuern abziehen. Ja, das ist auch noch wichtig. Okay. Also, kommen wir zum Ende. Lasst uns reife und gesunde, funktionierende Glieder am Leib Christi sein, die Befehle vom Hirn ausführen. Lasst uns Jesu Werk tun von der Barmherzigkeit, bis er wiederkommt. Und er kommt. Und Kinder befreien aus der Armut im Namen Jesu. Wenn wir das heute machen, dann treiben wir das noch voran, dass Jesus bald wiederkommt. Jetzt sehen wir noch einen ganz kurzen Videoclip und mit dem sage ich Amen.